Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Das Bremer Ordnungsamt hat eine für Samstag angekündigte große Demonstration der sogenannten Querdenkenbewegung gegen die Corona-Politik untersagt. SPD-Innensenator Meurer begrüßte die Entscheidung auch aus Infektionsschutzgründen. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist ja unvermindert hoch. Die Zahl der Todesfälle aufgrund des Virus ebenso. Das RKI meldete heute 388 Verstorbene. Ab heute sind die Regeln zum Infektionsschutz in den Bundesländern leicht nachgeschärft. Zudem nehmen die Pläne für Impfzentren weiter Form an. Wir berichten gleich. Wir schauen nach Trier, wo heute ein Mann mit einem PKW durch die Fußgängerzone gerast ist. Es gibt Tote und Verletzte. Und wir berichten vom Treffen der NATO-Außenminister, die sich zusammenschalten, um über eine Reform des Bündnisses zu sprechen. Knallpink, das ist die neueste Farbe im Tuschkasten des Robert-Koch-Instituts, um die Inzidenzzahl von Landkreisen anzuzeigen. Derzeit betroffen von der Farbe Pink Hildburghausen und Passau mit Werten deutlich über 500 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten 7 Tagen. Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen gelten ab heute leicht verschärfte Regeln, die je nach Bundesland durchaus unterschiedlich ausgestaltet sind. Unterdessen gehen die Vorbereitungen für mögliche Impfungen weiter. Die Hersteller Moderna sowie BioNTech und Pfizer haben für ihre Präparate nun Zulassungsanträge bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht. Und Deutschland bereitet sich ganz praktisch auf mögliche Impfungen vor. Frank Capellan berichtet.
Jens Spahn ist schon am Berliner Flughafen, als er morgens um 7.15 Uhr mit dem Deutschlandfunk spricht. Der Gesundheitsminister ist auf dem Weg nach Düsseldorf, wo er sich in einem Impfzentrum über den Stand der Vorbereitungen informieren will. Nein, sagt der Christdemokrat, erste Impfungen noch vor Weihnachten, das wird wohl nichts.
Wir bereiten uns vor Mitte Dezember, auch wenn absehbar ein Impfstoff zu dem Zeitpunkt noch nicht auf den Tag genau da sein wird.
Nur keine allzu großen Hoffnungen an schnelle Impfungen knüpfen. Das ist auch Devise der Kanzlerin. Angela Merkel sorgt sich, weil der Teil-Lockdown noch nicht die erhoffte Wirkung zeigt. Selbst eine dritte Infektionswelle ist für sie weiter im Bereich des Möglichen.
Wir werden auch im Winter, das muss ich leider sagen, egal wie, noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Solange man im Freien nicht so viel machen kann, müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein, sonst sitzen wir sofort wieder in der nächsten Welle.
Nur langsam gehen die Zahlen runter. In Berlin stehen die Corona-Ampeln weiter auf Rot. In manchen Kliniken sind die Intensivbetten voll. Der regierende Bürgermeister sieht die Hauptstadt auf dem richtigen Weg, auch wenn der Inzidenzwert noch über 200 liegt.
Trotz der roten Ampeln, wir sehen bundesweit, dass die Maßnahmen greifen. Sie greifen nur sehr langsam.
Sozialdemokrat Michael Müller hatte gestern noch einen Rüffel von Merkel bekommen. Die Kanzlerin hält es für verantwortungslos, die Hotels zu den Feiertagen für Familienbesucher zu öffnen. Auch NRW, Sachsen, Niedersachsen und Hessen wollen das tun. Zwischen touristischen Reisen und Familienbesuchen können wir aber nicht unterscheiden. Das meint auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Im Lichte der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen bei den Infektionszahlen ist das dann eine Entscheidung der Länder, bei der ich mir ein möglichst abgestimmtes Vorgehen wünschte.
Während Spahn dann im Flieger nach Düsseldorf sitzt, erklärt seine Kabinettskollegin, Forschungsministerin Anja Karliczek, in Berlin im Beisein von Vertretern der Pharmaindustrie, dass der Impfstoff trotz der schnellen Zulassung sicher sein werde.
Wir haben bei den Standards in keinster Weise Abstriche gemacht. Normalerweise ist die klinische Studienphase 3, sind so 4.000 bis 5.000 Probanden. Jetzt sind 43.000, 44.000 geimpft worden, womit man natürlich viel schneller an diese Datenschätze kommt, die man braucht, um zulassen zu können.
Spahn ist inzwischen in der Düsseldorfer CDU-Zentrale angekommen. Live-Übertragung, eine Tasse Kaffee vor sich, einen Adventskranz. Neben ihm NRW-Regierungschef Armin Laschet.
Wir kandidieren für den Bundesvorsitz der CDU. Wir wollen die CDU in den nächsten Jahren gemeinsam führen.
Dass es auch um ein wenig PR in eigener Sache geht, will Laschet erst gar nicht dementieren. Bürgerdialog, Fragen beantworten, Moderation im Wechsel.
Dazu passt, glaube ich, auch gut, Armin, eine Frage zur Bildung. Kinder frieren, Unterricht durch die Lüftung. Was ist eigentlich mit Lüftungssystemen? Kann man die installieren, wo doch gleichzeitig auch andere Bereiche in der Industrie entsprechende Unterstützung bekommen?
Kann man machen, sagt Laschet. Aber wir müssen auch sicher sein, dass die Filter wirklich wirken. Fragen über Fragen, dann auch im Impfzentrum. Ähnlich wie Spahn beteuert der Ministerpräsident.
Dieser Impfstoff soll zunächst Bewohnerschaft und Personal in stationären Pflegeeinrichtungen, Personal in Krankenhäusern, mobilen, vulnerablen Gruppen und medizinisch-pflegerischem Personal zur Verfügung gestellt werden.
Später dann heißt es, in Deutschland werde der erste Corona-Impfstoff vermutlich am 29. Dezember zugelassen.
Frank Kapellan berichtete. In der Innenstadt von Trier hat es am Nachmittag einen Vorfall gegeben. Ein Auto raste durch die Fußgängerzone, erfasste mehrere Menschen. Über Stunden hinweg war die Innenstadt abgesperrt, die Bevölkerung angehalten, den Bereich zu meiden. Anke Petermann ist unsere Landeskorrespondentin für Rheinland-Pfalz. Was ist über den Verlauf des Vorfalls bekannt?
Ja, inzwischen sind einige Details bekannt und Franz-Dieter Ankner, der Vize-Polizeipräsident von Trier, hat das so geschildert.
Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand ist ein Fahrzeug aus Richtung Basilika in die Konstantinstraße eingefahren, mit einer Person besetzt und ist von dort in die Fußgängerzone eingebogen und über den Hauptmarkt weiter zu Porta Nigra, dann nach rechts in die Christophstraße abgebogen und dort dann etwa 200 Meter weiter durch Kräfte der Polizei Trier gestellt worden. Der Täter ist festgenommen worden und nach unserem Erkenntnisstand hat das Fahrzeug auf dem Weg über die benannten Straßen wahllos Personen angefahren und überfahren. Dabei kam es zu einer großen Anzahl von Verletzten.
Und zu mindestens 2 Toten, darunter ein kleines Mädchen. Also das war eine mehrere hundert Meter lange Fahrt, bei der dieser dicke SUV Personen erfasste und durch die Luft schleuderte. Das haben jedenfalls Augenzeugen berichtet. 4 Minuten nach dem Ersthinweis konnte die Polizei den Täter schon überwältigen. Das sagte Ankner. Er wollte aber nicht präzisieren, wie der Täter sich gegen die Festnahme gewehrt hat. Aber man kann jetzt schon mal festhalten, die Polizei war schnell da mit einem großen Aufgebot, die Rettungskräfte auch. Also das hat sehr professionell gewirkt, wie man in Trier da reagiert hat.
Was ist denn am heutigen Abend bereits über den Täter bekannt?
Bislang wenig. Er ist ein 51 Jahre alter Mann, deutscher Staatsbürger. Er stammt aus dem Kreis Trier-Saarburg und zu seiner Motivlage ist noch nichts bekannt. Er wird derzeit befragt und bis nicht die Ermittlungen wasserdicht sind, will man sich da nicht äußern. Das hat auch der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Rüger Lievens von der SPD, nochmal bekräftigt.
Welche politischen Reaktionen gibt es darüber hinaus?
Ein schlimmer Tag für Trier und für Rheinland-Pfalz, das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer gesagt, die ja selbst aus Trier kommt.
Wir sind natürlich vor allem mit unseren Gedanken bei den Angehörigen. Es sind Menschen von einer Sekunde auf die nächste rausgerissen worden aus ihrem Leben, getötet worden durch diese irrsinnige Tat. Darunter auch ein kleines Kind, ein Baby. Und das ist einfach alles sehr, sehr schlimm. Ich kann nur sagen, dass wir mit unseren Gedanken bei den Angehörigen sind und dass wir auch bei denen sind, die jetzt schwer verletzt im Krankenhaus liegen, dass wir an sie denken, dass wir für sie beten, dass sie gesund wieder zurückkommen aus dem Krankenhaus.
Also die Ministerpräsidentin sichtlich oder hörbar erschüttert, was in Trier geschehen ist, das ist erschütternd. Das hat auch Steffen Seibert erklärt als Sprecher der Bundesregierung via Twitter und weiter. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen. Und für die gibt es auch Anlaufstellen, damit sie sich psychologisch betreuen lassen können.
Anke Petermann, unsere Landeskorrespondentin für Rheinland-Pfalz, über das, was wir nach dem heutigen Vorfall in Trier wissen. Dankeschön. Sie hören die Informationen am Abend, 18.18 Uhr ist es jetzt. Sie gilt als besonders gewaltbereit, die Gruppe mit dem Titel Sturmbrigade 44, eine Neonazi-Vereinigung, die sich klar an NS-Ideologie anlehnt. Heute hat das Bundesinnenministerium die Vereinigung, die auch unter dem Namen Wolfsbrigade 44 aktiv ist, verboten. Es gab Durchsuchungen in mehreren Bundesländern. Einzelheiten von Nadine Lindner.
Die Razzien begannen am frühen Morgen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Ziel der Durchsuchungen war nach Angaben des Bundesinnenministeriums unter anderem die Beschlagnahmung von Vereinsvermögen sowie möglicher rechtsextremistischer Propagandamittel. Im Fokus standen die Wohnungen von insgesamt 13 Vereinsmitgliedern. Laut Bundesinnenministerium wurden vor allem Waffen gefunden, darunter Messer, eine Armbrust, Bajonette und eine Machete sowie NS-Devotionalien wie Hakenkreuze. Außerdem nahmen die Fahnder IT-Asservate und Speichermedien mit. Das Verbot auf Grundlage des Vereinsgesetzes begründete das Bundesinnenministerium am Vormittag. Die Gruppe greife in aggressivkämpferischer Weise die verfassungsgemäße Ordnung an. Auch Kennzeichen und Symbole der Gruppe dürfen nicht mehr geführt werden. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden ist die Gruppe auch gewaltbereit. Ziel soll die Wiedererrichtung eines nationalsozialistischen Staates sein. Ein Hinweis ist die Zahl 44. Sie steht im Namen Sturmbrigade 44 bzw. Wolfsbrigade 44 als Code für den vierten Buchstaben im Alphabet. DD als Abkürzung für Division Dirlewanger. Das bezieht sich auf einen als besonders sadistisch berüchtigten Kriegsverbrecher und Kommandeur einer Sondereinheit der Waffen-SS, Oskar Dirlewanger. Die linke Bundestagsabgeordnete Martina Renner hatte bereits 2019 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zur Wolfsbrigade 44 gestellt. Renner heute gegenüber dem Hauptstadtstudio.
Es sind wenige Personen, aber ihnen kann unterstellt werden, dass sie einen deutlichen Bezug auf den historischen Faschismus haben, also echte NS-Fans und auch ein ausgeprägter Rassismus und Antisemitismus.
Die Gruppe ist schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden. In der Antwort der Bundesregierung auf Renners kleine Anfrage heißt es, im November des vergangenen Jahres, dass der Generalbundesanwalt gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittle. Die Gruppe soll vor allem auf rechten Demos in Sachsen-Anhalt aufgetreten sein und habe den Ton innerhalb der Szene verschärft. Auch in Sachsen-Anhalt waren heute Razzien geplant, fanden aber nach Einwänden von dortigen Verwaltungsgerichten nicht statt. Die Gruppe Sturmbrigade 44 wird als der bewaffnete Arm der Wolfsbrigade 44 angesehen. Es ist das vierte Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn verbot das Bundesinnenministerium bereits die Gruppen Combat 18, Nordadler sowie die Reichsbürgergruppe Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Martina Renner sieht hier anhaltenden Verfolgungsdruck.
Ich glaube, man muss diese Verbotsmaßnahme heute einordnen. Nach dem Mord an Walter Lübcke haben sich die Sicherheitsbehörden, die Innenministerien aufgemacht, die gewalttätige neonazistische Szene, auch gerade dort, wo es einen Übergang zum Rechtsterror gibt, stärker in den Fokus zu nehmen und Repressionsmaßnahmen zu überlegen.
Renner schränkt allerdings ein.
Ich kann nur von der Gesamtschau sagen, ich finde alles das, was wir in den Rechtsterrorkomplexen sehen, die Bezug zur Bundeswehr und Polizei haben, Nordkreuz, Gruppe S und so weiter, da fehlt mir dieses entschiedene Vorgehen, wie es heute gegen diese Gruppierung an den Tag gelegt wurde.
Nicht nur von den Linken, auch von anderen Fraktionen gab es heute erste Reaktionen. FDP-Fraktionsvize Stefan Thome schrieb, die Militanz der rechtsextremen Gruppierungen werde von Mal zu Mal besorgniserregender. Das Verbot zeige aber, dass die Regierung die richtigen Instrumente habe, um diesem Wahnsinn zu Leibe zu rücken. Auch die CDU kommentierte das Verbot via Twitter. Gruppen wie diese streben die Vernichtung unserer Demokratie an. Das lassen wir nicht zu.
Im kommenden Jahr sollen 11 Steinkohlekraftwerksblöcke vom Netz gehen. Das hat die Bundesnetzagentur heute bekannt gegeben. Theoretisch hätten noch mehr Kraftwerke vom Netz gehen können. Es hatten sich deutlich mehr Betreiber beworben. Es gibt allerdings auch Kritik an dem Verfahren, weil auf diese Weise auch Entschädigungen für Meiler gezahlt werden, die wirtschaftlich kaum mehr rentabel sind oder aber vergleichsweise sogar modern. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Nur 5 Jahre war das Steinkohlekraftwerk Hamburg-Moorburg am Netz. Nun in 4 Wochen am 1. Januar ist Schluss. Dann darf Moorburg keinen Strom mehr verkaufen und nur noch bis Juli Reststrommengen produzieren. Danach erlischt das Feuer endgültig in den beiden Blöcken mit je 800 Megawatt. 2,8 Milliarden Euro hat das Kraftwerk gekostet. Nun wird Moorburg zur Investitionsruine.
Kohle ist eine Energieform der Vergangenheit und nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus wettbewerblichen Gründen ist die Zeit der Kohle in Deutschland vorbei.
Sagt dazu Oliver Krischer, Fraktionsvize bei den Grünen im Bundestag und Kenner der Materie. Für ihn ist das Aus für Moorburg und 10 andere Steinkohlekraftwerke keine Überraschung. RWE legt große Kraftwerke in Ibbenbüren und Hammstill, Uniper das Kraftwerk Heiden in Ostwestfalen, die Stärk ihren Block 9 in Walsum bei Duisburg. Die Stadtwerke in Bremen sind auch dabei, dazu einige Zuckerfabriken, die eigene kleine Kraftwerke stilllegen. Der Andrang all dieser Kraftwerksbetreiber war groß, gleich bei der ersten Stilllegungsrunde dabei zu sein. 4000 Megawatt an Erzeugungskapazitäten sollten vom Netz gehen und den Kohleausstieg so einleiten. Knapp 4800 werden es nun, fast 20% mehr als gefordert. Das drückt auf die Stilllegungsprämien, die die Konzerne noch erhalten. In einer Auktion mussten sie angeben, wie viel sie als Prämie für das Stilllegen verlangen. Wer die niedrigste Prämie verlangte, bekam den Zuschlag. Der Hammer fiel bei gut 66.000 Euro pro Megawattstunde. Das ist deutlich unter dem zulässigen Höchstpreis von 165.000 Euro. Dafür, dass der Zuschlag fast 100.000 Euro unter dem Höchstpreis liegt, gibt es einen Grund. Steinkohlekraftwerke schreiben derzeit rote Zahlen. Deshalb wollen die Betreiber die Verlustbringer abschalten, und zwar lieber heute als morgen. Und im Idealfall die Prämie als Zubrot noch mitnehmen.
Man sieht einfach, Steinkohle ist am Energiemarkt überhaupt nicht mehr wirtschaftlich. Und der Kohleausstieg löst offensichtlich auch betriebswirtschaftliche Probleme bei den Betreibern.
Heißt übersetzt, diesen Kohleausstieg hätte man auch billiger haben können. Davon ist Oliver Krischer überzeugt, denn die Anlagen würden früher oder später auch so abgeschaltet. Jetzt erhalten die Betreiber insgesamt 317 Millionen Euro aus der ersten Stilllegungsauktion. Am besten pokerte der RWE-Konzern. Er erhält allein 216 Millionen für Ibbenbüren und Hamm. Die nächste Auktion startet im kommenden Jahr und so geht es dann weiter bis 2026. 2027 soll dann das letzte Steinkohlekraftwerk vom Netz gehen. Spätestens 2038 ist dann auch Schluss mit der Braunkohle.
Die Corona-Pandemie hat uns viele Defizite aufgezeigt, unter anderem auch im Bereich der Digitalisierung, etwa im Homeoffice oder im Schulunterricht. Deutschland ist, was die Digitalisierung angeht, nicht gerade Weltmeister. Und dieses Wissen hat auch den Digitalgipfel in Berlin dominiert, bei dem auch die Bundeskanzlerin heute dabei war. Marcel Heberlein berichtet.
Dass die Bundesregierung für ihre Digitalpolitik gelobt wird, das passiert selten. Zu wenig, zu langsam. Das sind oft die Kritikpunkte. Der jährliche Digitalgipfel gibt Ministerinnen und Ministern die Chance, zumindest die eigenen Bemühungen in schönen Farben auszumalen. Verkehrsminister Scheuer, dem Eigenlob sonst nicht sonderlich schwerfällt, muss allerdings gleich mal was eingestehen.
Corona ist in der Tat ein harter Realitätscheck. Wie digital ist Deutschland? Und die Antwort ist nicht digital genug.
Jetzt aber wird's besser, da ist sich Scheuer sicher. Der Schub sei da. Durch die Pandemie und ihre Folgen hätten viele die Angst vor dem digitalen Unbekannten verloren.
Die Oma mit dem Enkel, der Manager mit den Mitarbeitern, der Lehrer mit den Schülern, die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Bundesministern. Wie selbstverständlich werden virtuelle Konferenzen gemacht.
Digital zugeschaltet ist auch die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Nachhaltigkeit, das ist das große Thema des Digitalgipfels diesmal. Von der Leyen preist das Potenzial der Technik.
Supercomputer helfen uns, zum Beispiel das Design von Windturbinen zu verbessern oder den günstigen Standort für die Stromausbeute zu finden. Wir sehen in der Landwirtschaft zum Beispiel, dass KI die Landwirte dabei unterstützt, den Verbrauch von Pestiziden, Düngemitteln oder Kraftstoff zu reduzieren.
Aber auch die Politik und jeder Einzelne und jede Einzelne können dazu beitragen, dass die Digitalisierung dem Umwelt- und Klimaschutz nicht schadet.
Ein Jahr länger das Smartphone nutzen, spart so viel ein wie die Abgase von 1 Million Autos.
Appelle, Ziele und hehre Absichten. Dieser Digitalgipfel ist voll davon. Endlich keine weißen Flecken mehr auf der Mobilfunkkarte. Schnellere Internetanschlüsse zu Hause. Die Themen ähneln denen der letzten Jahre. Achim Berg, der Chef des Branchenverbands Bitkom, ärgert sich.
Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir sowohl in dem Thema Infrastruktur, wo wir ganz gut vorankommen, aber auch in dem Thema Bildung und Verwaltung endlich einen Schritt nach vorne machen.
Denn die Wohnung digital umzumelden zum Beispiel ist immer noch nicht möglich und auch das Online-Zusammenlernen macht weiter Probleme. Der Fortschritt in diesen Bereichen kommt viel zu langsam. Das sagt nicht nur Branchenvertreter Berg, sondern auch die Bundeskanzlerin.
Die Geschwindigkeit ist ein Riesenproblem. Es wird viel diskutiert und es wird die Dringlichkeit in vielen Bereichen immer noch nicht ausreichend erkannt, dass sich das alles ändert und dass wir einfach irgendwann Bummelnetz da sind. Ich stimme Ihnen zu, Herr Berg. Drängen Sie uns.
Was Berg und andere sicher weiter tun werden, vor allem dann, wenn der erhoffte Digitalisierungsschub durch Corona am Ende doch ausbleibt.
Der Rundfunkbeitrag soll im kommenden Jahr steigen, so haben es die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen. Doch obwohl CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff zugestimmt hat, möchte seine Fraktion in Sachsen-Anhalt bei der angesetzten Abstimmung Mitte des Monats gegen die Erhöhung stimmen, gemeinsam mit der AfD. Das sieht die CDU-Bundespartei nicht gerne und die Koalitionspartner SPD und Grüne in Magdeburg auch nicht. Heute sollte ein Koalitionsausschuss eine Lösung finden. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach beobachtet das Geschehen für uns. Herr Ottersbach, Lauterbach, heute Nachmittag hieß es ja, die morgige Medienausschusssitzung, wo das Ganze wieder Thema sein soll, sollte verschoben werden. Jetzt aber doch nicht mehr. Warum? Was ist da los?
Tja, das hat uns auch alle hier sehr überrascht. Also eigentlich ist der Parteichef Holger Stahlknecht heute Nachmittag hier aus der Staatskanzlei spaziert und hat gesagt, der Koalitionsausschuss vertagt den Medienausschuss um eine Woche, also Zeitgewinn, dann um 16 Uhr Fraktionssitzung der CDU. Und da kam raus, nee, machen wir nicht. Die Grünen haben nämlich eine Pressemitteilung aus ihrer Sicht zu früh verschickt, indem diese Verschiebung begrüßt wird. So geht das nicht, findet CDU-Mann Markus Kurze. Das ist der medienpolitische Sprecher der Union im Magdeburger Landtag. Hören wir mal rein, was der zu sagen hat.
So kann man nicht miteinander umgehen. Ja, wir haben ein klares Verfahren miteinander verabredet. Wir gehen eigentlich vernünftig miteinander um, aber jetzt scheint es sich ein Stück weit zu überschlagen. Von daher kann ich Sie nur einladen, morgen mit zum Ausschuss zu kommen und dann werden wir sehen, mit welchem Ergebnis wir morgen da rausgehen.
Und das bedeutet für heute Abend, es wird eine Abend- oder sagen wir auch mal eine Nachtsitzung des Koalitionsausschusses geben, weil man hat ja noch keine gemeinsame Position. Und morgen, ja, tja, dann schauen wir mal.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Welche Lösungsoption liegt da überhaupt noch auf dem Tisch?
Also alles ist hier noch möglich in Magdeburg. Also von Koalitionsbruch bis Einigung, ja, das ist zwar schwer, aber ist vielleicht auch noch möglich. Das wird auch in den drei Parteien wirklich durchkalkuliert, sprich vorgezogene Neuwahlen Ende Februar, das ist durchaus möglich. Was ja wirklich auffällt, die CDU-Fraktion ist gerade zu allem fähig, auch dazu den eigenen Ministerpräsidenten zu überrollen und ja, doch mit der AfD zu stimmen. Das ist nicht ausgeschlossen. Nach dem, was ich hier heute erlebt habe, würde ich sagen, alles ist möglich. Wenn ich jetzt mal inhaltlich denke, die Beitragserhöhung, die wird in Magdeburg definitiv gekippt. Also die CDU-Fraktion wird das durchziehen. Die Frage ist nur, wie? In einer Abstimmung im Landtag oder doch die Rücküberweisung an die Landesregierung? Da geht es dann darum, nachzuverhandeln und den Faktor Corona bei der KEF neu zu berechnen. So, das ist halt nochmal die Frage. Und dann ist spannend, was machen SPD und Grüne? Das ist alles noch nicht so ganz absehbar. Ich könnte mir vorstellen, dass der Rundfunkstreit in Magdeburg noch mehr bundespolitische Wellen schlagen wird. Das Konrad-Adenauer-Haus hält sich ja bislang auffällig zurück. Vielleicht ändert sich das ja demnächst.
Komplexe Gemengelage bitte in 30 Sekunden erklärt. Warum ist der Streit gerade in Sachsen-Anhalt so eskaliert?
Naja, Sachsen-Anhalt hat anders als Sachsen zum Beispiel noch keine große Rundfunkeinrichtung. Der MDR hat seinen Hauptsitz in Leipzig, in Erfurt ist der Kinderkanal. Und Sachsen-Anhalt hat eben noch nichts. Also wie gesagt, auch standortmäßig ist Sachsen-Anhalt unterrepräsentiert. Dazu gibt es die Beitragsstabilität im Koalitionsvertrag. Und das ist eben für die CDU hier nicht verhandelbar. Aus ihrer Sicht haben sie schon zu viel mitgemacht in der Kenia-Koalition. Mhm. Jetzt ist Schluss und deswegen wollen sie hier aufs Ganze gehen.
Informationen und Einschätzungen unseres Korrespondenten Niklas Ottersbach. Dankeschön. Illegale Pushbacks, diese sollen an Europas Außengrenzen immer wieder stattfinden. Mit Duldung, vielleicht auch Unterstützung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Auch die deutsche Bundespolizei könnte in solche Vorfälle verwickelt sein. Das berichten mehrere Medien. Der Chef von Frontex wurde zu derartigen Vorgängen heute von EU-Parlamentariern befragt. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Frontex-Direktor Fabrice Leggeri dem Europaparlament Rede und Antwort stehen muss. Höchstwahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Gut eine Stunde lang bezog Leggeri Stellung zu Berichten einer Gruppe von Medien, darunter dem Magazin Spiegel und dem ARD-Report Mainz, wonach griechische Grenzschützer Schlauchboote mit Migranten an Bord in Richtung Türkei zurückgetrieben hätten. Bei mehreren solcher Pushbacks sollen seit April dieses Jahres Frontex-Beamte in der Nähe gewesen sein, was Videoaufnahmen und öffentlich zugängliche Informationen nahelegten. Bereits nachdem der Bericht aufgetaucht war, kündigte Frontex eine interne Untersuchung an. Leggeri sagte noch im Oktober, dass keine Dokumente oder sonstigen Materialien gefunden wurden, die Verstöße von Frontex nahelegten. Ähnlich klang das auch heute. Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass es eine aktive, direkte oder indirekte Beteiligung von Frontex-Personal oder von durch Frontex eingesetzte Beamte an sogenannten Pushbacks gegeben hat. In Pushbacks. Leggeri bestätigte jedoch, dass die in den Berichten genannten Schiffe an den fraglichen Tagen tatsächlich im Einsatz waren. Er sagte, dass Frontex in der östlichen Ägäis unter erschwerten Bedingungen arbeite, wegen des Streits zwischen der Türkei und Griechenland über ihre Seegrenzen. Während einer außerordentlichen Sitzung am 9. Dezember will der Vorstand erneut über die Vorfälle beraten. Mit dem Auftritt heute zeigten sich viele Europaabgeordnete unzufrieden.
Es ist einfach verwirrend, dass man das Gefühl hat, dass Personen, die regelmäßig Zeitung lesen über die Aktivitäten von Frontex, besser informiert sind über die Arbeit der Agentur und auch das Fehlverhalten der Agentur, als dass der Frontex-Direktor ist,
sagte der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt. Der Frontex-Direktor soll nach der Anhörung heute noch eine Reihe von schriftlichen Fragen der Europaabgeordneten beantworten.
Ich habe die Befürchtung, dass auch die Nachfragen, die jetzt noch gestellt werden und die von Frontex beantwortet werden sollen, zu keiner weiteren Aufklärung führen. Denn am Ende ist es doch so, solange nur das Europäische Parlament darauf dringt, dass Frontex stärker darauf achten soll, Menschenrechte, Grundrechte einzuhalten, aber Frontex weiter die Rückendeckung aus den Hauptstädten Europas hat und von dort keine Anstrengungen unternommen werden, diese Situation zu verbessern, solange fürchte ich, dass es auch zu neuen Vorwürfen, zu neuen Vorfällen mit Frontex an den europäischen Außengrenzen kommen wird,
sagte der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Die Grünen-Fraktion fordert nach dem Auftritt Légeries einen Untersuchungsausschuss. Die Sozialdemokraten verlangen den Rücktritt des Frontex-Direktors. EU-Innenkommissarin Johansson hatte diese Woche noch geäußert, dass sie dem Management von Frontex vertraue, aber zutiefst besorgt sei über die Vorwürfe. Was heute in Brüssel zu hören war, ähnelte der Debatte, die gestern in Berlin aufgrund der Medienberichte dazu geführt wurde. Das Bundesinnenministerium hatte dabei die Beteiligung eines deutschen Polizeischiffs an einem Einsatz in der Ägäis bestätigt, jedoch betont:
Also die Bundespolizei war nicht an illegalen Pushbacks beteiligt.
Und so dreht sich die Debatte weiter im Kreis.
Pushbacks an den europäischen Außengrenzen und welche Rolle Frontex dabei spielt, Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk, gleich ist es 18.36 Uhr. Wie soll es mit der NATO weitergehen? Darüber beraten heute die Außenminister des Bündnisses in einer gemeinsamen Videoschalte. Konkret geht es um die Idee einer Reform und entsprechende Vorschläge gibt es jetzt in einem Bericht eines Expertengremiums, das von dem früheren deutschen Innenminister Thomas de Maizière geleitet wurde. Bettina Klein, unsere EU-Korrespondentin und NATO-Korrespondentin, hat den Bericht schon gelesen. Frau Klein, welche Ideen stehen denn da drin für eine Reform?
Man muss erstmal sagen, auf 67 Seiten ist das wirklich eine sehr umfassende Bestandsaufnahme und auch eine sehr offene Bestandsaufnahme der Situation im Bündnis selbst. Und das Ganze kombiniert mit einer sehr ausführlichen Analyse der sich wandelnden politischen und militärischen Herausforderungen. Heiko Maas hatte ja diesen Reflexionsprozess vor einem Jahr angeregt als Reaktion auf Emmanuel Macrons Bemerkungen über eine hirntote NATO. Und dieser Reflexionsprozess selbst ist jetzt eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Die NATO hat sich immer angepasst, sie hat sich immer weiterentwickelt und das ist auch ein Grund für ihren Erfolg. Das muss sie aber auch weiterhin tun, das schreiben die Experten und schildern doch relativ offen auch direkt am Anfang schon die internen Belastungen, die es gegeben hat, Alliierte, die untereinander streiten, teilweise Sorge um die langfristige strategische Zukunft. Es wird auch immer wieder betont, die NATO hat immer auch interne Konflikte gehabt, aber man muss jetzt überlegen, wie man die Abstimmung intern verbessert und wie man diesen politischen Arm der NATO stärkt. Und ich muss sagen, also wer so offen über interne Probleme spricht, das hat mich selber ehrlich gesagt überrascht, der muss auch über eine entsprechende Stärke verfügen. Und genau diese, eine gewaltige militärische Stärke, bescheinigt die Expertengruppe der NATO und versucht jetzt sozusagen vorzuschlagen, was man intern verändern kann.
Heißt aber, diese Hirntod-These von Macron wird in diesem Bericht gar nicht unbedingt geteilt?
Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch in der NATO selber auf doch einigen Unmut gestoßen. Man hat zur Kenntnis genommen, dass natürlich Macron auch provozieren wollte und dass er damit auch einen sicherlich notwendigen Nachdenkprozess angestoßen hat. Die Experten empfehlen zum Beispiel dieses bisherige strategische Konzept, das es gibt und das schon 10 Jahre alt ist, zu aktualisieren. Das war aber eigentlich auch eh klar, dass das irgendwann kommen muss und dann wahrscheinlich unter einer neuen US-Regierung kommen wird. Dort werden aufgelistet all die Themenfelder, für die die NATO in Zukunft sich vorbereiten muss, die immer wichtiger werden, wie Rüstungskontrolle, wie Cyberbedrohung, der Weltraum, aber auch die Strategie mit Blick auf Russland und China. Das sind im Wesentlichen Felder, an denen bereits ja fortlaufend gearbeitet wird. Dann wird so etwas vorgeschlagen wie eine Art Verhaltenskodex, auf den die Mitgliedstaaten sich einigen sollten. Ich bin nicht sicher, ob es dann dazu kommen wird. ein erneutes Bekenntnis zu Grundwerten des Bündnisses, etwa wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und dann dritter Punkt, die Entscheidungsprozesse, die man sich nochmal angeschaut hat. Es soll intensivere Konsultationen geben, mehr informellen Austausch, auch mit anderen Fachministern, zum Beispiel auch mit den Innenministern, die sich auf NATO-Ebene treffen könnten. Und auch die Zusammenarbeit von EU und NATO muss verbessert werden. Also insgesamt 138 konkrete Handlungsempfehlungen. Und die werden jetzt einfließen, sozusagen in den Vorschlag, den Generalsekretär Stoltenberg dann nächstes Jahr selbst den Staats- und Regierungschefs vorlegen wird. Er betonte gerade noch mal, das ist sozusagen ein Teil, der in diese Strategiedebatte jetzt einfließen wird.
Aus Ihrer Sicht sind diese Vorschläge geeignet, die NATO tatsächlich besser zu machen?
Also das Funktionieren sicherlich besser zu machen, und ich halte das auf jeden Fall schon für einen großen Fortschritt, dass man sich in dieser umfassenden Weise da wirklich Gedanken macht und das auch alles genau unter die Lupe nimmt und da auch mit Kritik nicht spart. Dass die NATO sich auch in Zukunft verändern, anpassen muss, das ist eigentlich im Grunde genommen Konsens. Wie man an den internen Strukturen etwas verändern muss, das wird man sehen, auf wie viel Gegenliebe das jetzt bei den Staats- und Regierungschefs stößt.
Unsere Korrespondentin Bettina Klein zu einer möglichen Reform der NATO. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.